Ich mache mal kurz zum Schluss. Die Anti-Pegida-Demonstranten merken natürlich den gehässigen und fremdenfeindlichen Charakter der Demos. Sie stellen sich dagegen, sie können das nicht leiden. Da könnte man erst mal sagen, und das ist auch gut so. Der Fehler, den sie machen, besteht darin, dass sie auf der gleichen Ebene erwidern. Es gibt gar kein Interesse daran, sich diese Art des Denkens zu erklären und den Fehler dieses Denkens zu ermitteln und sich dem entgegenzustellen. Sondern es wird eigentlich den deutschen Werten entgegengetreten mit anderen Werten. Man erklärt dieses Deutschtum zum Unwert, Rassismus. Und setzt einen anderen Wert dagegen, Weltoffenheit, Bundesdeutschland. Und ist eigentlich bemüht, es findet eigentlich gar keine Kritik statt, sondern es gibt ein Ringen um Ausgrenzung. Eigentlich muss man sagen, die Demonstrationen, die Gegendemonstrationen, Anti-Pegida-Demonstrationen sind auf ihr Weise auch der Ruf, nicht ihr, wir sind das Volk. Es ist ein Ringen um, wer repräsentiert denn echt den deutschen Konsens? Und wenn, auch wenn es Linke tun, wenn sie dann zusammen mit Bürgermeistern und Lokalpolitikern und Gewerkschafts- und Kirchenvertretern in der Stadt marschieren und das Ganze dann heißt Nürnberg ist bunt, dann merkt man, dass eigentlich sich ein alternativer Lokalpatriotismus breit macht oder aufstellt. Es stellt sich was auf, das eine andere Definition von unserem Wir abliefert. Das ist kein Angriff auf dieses verkehrte Wir. Das ist kein Angriff auf die Vorstellung der nationalen Gemeinschaft. Sondern ist eine andere Definition derselben. Natürlich hat die einen Unterschied zu den Pegidas. Aber es ist ein Unterschied auf der Ebene. Wie muss ich denn eigentlich das moderne deutsche Kollektiv richtig selber verstehen? Auf der Ebene findet die Konkurrenz statt. Keine Zurückweisung von Volk, keine Zurückweisung von nationalem Kollektiv, sondern eine Beanspruchung, dass man das mit einem anderen Inhalt füllen sollte. Und nach der Seite hin kann man dann schon sagen, natürlich sind diese Gegendemonstranten, natürlich lehnen die dieses Verwurzelungsdenken, dieses naturmäßige, Waldursprüngliche, wir waren schon immer Deutsche. Wir sind halt so. Natürlich lehnen die das ab. Die haben eine andere Vorstellung von Gemeinde. Sie haben eine andere Version, diese kapitalistische Konkurrenzgesellschaft für eine Gemeinschaft zu halten. Nämlich, wir sind offen für neue Menschen, offen für neue Lebensentwürfe. Wir sind eine Gemeinschaft, die erst gebildet wird. Aber den Fehler, dass diese kapitalistische Gesellschaft eine Gemeinschaft wäre und übrigens auch eine verpflichtende Gemeinschaft, den machen sie voll mit und wollen andere Pflichten für die Gemeinschaft formulieren. Schon wenn sie den Pegidas die Tugend der Toleranz predigen. Man muss tolerant sein. Es gibt dann die Sätze, man muss Unterschiede aushalten können. Man merkt, es ist haarscharf heikel, weil die erste Hälfte wäre doch, man muss solchen Leuten erstmal sagen, was gibt es denn überhaupt auszuhalten, wenn jemand mit einem Kopftuch rumläuft? Hast du da was auszuhalten? Ist da was zu ertragen? Ja, ertragen tut man immer was Unangenehmes. Ertragen ist was dulden. Dulden. Toleranz heißt Duldung. Allein gelten lassen, dass da was zu tolerieren ist, ist schon eine viel zu große Konzession an diesen gehässigen Nationalismus. Na gut, die würden natürlich auch sagen, Sie selber müssen ja nichts dulden, Sie mögen das ja. Aber die anderen sollen mal das dulden lernen. Also auch da wird Ihnen nicht der Fehler vorgerechnet und beigebracht, da gibt es doch nichts zu dulden, sondern es wird gesagt, ja, wer das nicht von selber mag, soll halt das dulden lernen. Und da merkt man, dann kommen andere Gemeinschaftspflichten auf. Eigentlich wird mit denselben Kategorien natürlich für eine andere Definition des Gemeinwesens argumentiert, aber mit einem Tugendkatalog anderer Art. Letzter Gedanke dazu. Mit diesem Deutschland oder Nürnberg oder irgend sowas ist Bund. Da erklärt man sich wenigstens in der Hinsicht mit diesem Deutschland ziemlich zufrieden. Ziemlich einverstanden. Man erklärt, vielleicht hat man ja in anderer Hinsicht noch alle möglichen Kritiken. Aber in der Hinsicht erklärt man Deutschland zu einer Heimat, zu der man Ja sagen kann. Und darüber kommt das Eigentümliche zustande, dass diese Demonstrationen jetzt einen Gegensatz repräsentieren, der wirklich nicht mehr fein ist. Auf der einen Seite unzufriedene Deutsche, die der Meinung sind, ihnen wird was vorenthalten. Und auf der anderen Seite eigentlich Leute, die ihr Zufriedenheit mit der weltoffenen, globalisierten Republik ausdrücken. Und jetzt die beiden Oppositionen gegeneinander stehen. Jetzt ist mir schon klar, jetzt wenn man meinetwegen an die Aufrufe da denkt von der organisierten Autonomie und so. Natürlich kann man denen nicht sagen, ihr seid doch zufriedene Deutsche. Natürlich sind die das auch gar nicht. Aber wie immer die Linken. Sie machen sich halt zu den größten Aktivisten einer Bewegung, deren Inhalt sie nicht definieren. Und wenigstens merken könnten sie es schon, anstatt sich umgekehrt in die Tasche zu lügen, dass bis zum Nürnberger Bürgermeister hin inzwischen jeder gegen soziale Spaltung demonstriert. Ja, so rum ist es da wirklich verkehrt. Gut, mache ich mal einen Punkt. Das waren erstmal die Hauptsachen, die ich sagen wollte. Es könnte ja noch jede Menge diskutieren dazu. Unterfragen, Gegeneinwände. Ja, die Nürnberger Nachrichten haben unsere Veranstaltung berichtet. Also nicht von der Veranstaltung berichtet, es ging ja auch noch gar nicht, sondern angekündigt, und die haben es ein bisschen schlecht angekündigt, die hieß, wer ist Patriot? Und das kann natürlich praktisch eine falsche, also die Einladung kann Missverständnisse erzeugt haben. Gibt es noch Sachen, die wir noch besprechen sollen?
Ich hätte noch einen Nachtrag oder noch mal eine Gedanken zu diesem Herrn, der dann vorhin sich in Luft aufgelöst hat. Ja. Also der hin gesagt hat, man müsste sich doch vor dem Islam fürchten, wenn er das tun würde, was im Koran drinsteht. Ja? Und da ja klar das erste Gegenargument ist, was soll man nicht so tun, in der Bibel stehen die ganz genauso schrecklichen Sachen. Das ist das eine. Aber ist es nicht auch nach der anderen Seite komisch, was da gesagt wird? Also wenn Leute so auftreten, die für Pegida demonstrieren und die dann kommen und sagen, aber Leute, ihr müsst doch zugeben, es wäre alles ganz furchtbar, wenn die alles ernst machen würden, wie sie es aufgeschrieben haben. Und das soll doch ein Einwand dagegen sein, dass man ihnen sie einer prinzipiellen Ausländerfeindlichkeit bezichtigt. Die wollen doch quasi sowas sagen. Also es liegt nicht an ihrer Ausländerfeindlichkeit, dass sie gegen die Islamisten sind oder gegen die Ausländer, sondern es liegt daran, dass die Ausländer, die speziell die Neigung in sich haben, dass sie ganz prinzipiell furchtbar schlecht sein könnten oder das werden, ja, wenn sie es ganz ernst meinen. Und da meine ich, da ist doch schon eine komische Sache von der Argumentation, wenn da schon jemand herkommen muss und sagen muss, wenn die alles ernst machen täten, was im Islam steht, das ist doch mal erstens schon das Eingeständnis, anscheinend tun sie es nicht. Also da wird doch schon hergegangen und man malt einen Exzess an die Wand. Um zu sagen, aber an dem Exzess, Leute, solltet ihr euch doch einleuchten lassen, warum wir gegen die Ausländer sind. Und damit tun die bloß. Also, und da wollte ich sagen, das kann nicht ihr Grund sein, warum die in Leipzig auf die Straße gehen. Dass sie sagen, und der Islam könnte doch ganz schlimm werden mit Scharia etc. Weil die ganzen Syrer und Türken und sonst was, was hier lebt, wo hatten da irgendwo die Scharia überhaupt eine Gültigkeit? Die wollen sich doch alle selber überhaupt nicht dran halten. Also das ist doch so eine Sache, dann sagt man die Ausländer, es muss so sein, die Ausländer will man nicht hier haben. Und weil man quasi einen unabweisbaren Grund suchen will, konstruiert man sich eine Ungeheuerlichkeit und sagt, in deren Gedankengang liegt das drin. Kann man es auch andersrum sagen, es ist genauso absurd wie beim Christentum. Da erwartet ja auch gar keiner, dass sie übermorgen wieder damit anfangen und sagen, sie machen eine Hexenverbrennung.
Du hast gesagt, man konstruiert sich eine Ungeheuerlichkeit. So ganz konstruiert ist es ja auch nicht. Eigentlich sind es ja radikale Vertreter von dem Feindbild, was von Staats wegen Ehe geschürt wird, ja, also der Islamismus.
Genau,
gegen den Zimmer ja als
Deutsche. Wollte ich darauf gehen, dass es ein Feindbild ist. Also dass sie sich eine Vorstellung dazu machen, wo sie sagen, das wird diesen Leuten untergeschoben, damit man sozusagen endgültig einen Rechtstitel hat, warum man als Deutscher so gegen die demonstriert. Und wollte aber sagen, das hat mit der Wirklichkeit nichts zu tun und das merkt man an dem Argumentieren. Wenn man sagen muss...
Hey. Schaut mal, ob wir es wieder hell kriegen.
Was sich dann im feindbildmäßigen Rechtstitel konstruiert, das merkt man darauf, weil sie argumentieren müssen mit dem Verweis und wenn sie alles ernst machen würden, was im Koran drin steht.
Ich glaube aber schon, dass es Leute gibt, die ernsthaft Ängste haben. Also wo die Ängste auch immer herkommen. Also ich würde jetzt nicht grundsätzlich davon ausgehen, dass die Leute aus reiner Berechnung jetzt auf diese Gruppe losgehen. Ich denke schon, dass es da Ängste tatsächlich
gibt. Dass es sie gibt, ist glaube ich nicht das Problem. Offensichtlich. Es ist mehr die Geschichte... Warum fürchten Sie sich nicht vor der Merkel, wenn schon Ängste? Also dann kommen wir wieder mehr in die Ecke, worauf richten sich diese Ängste? Was halt nicht zum Volk dazugehört, was Ausland ist und Ausländer. Das ist mehr die Seite. Die Merkel ist gerade in Minsk. Man muss wirklich sagen, die drohen denen mit der Eskalation von einem Stellvertreterkrieg des Westens gegen Russland oder Russlands gegen den Westen, ist mir jetzt wurscht. Die drohen damit, dass der Stellvertreterkrieg verschärft wird, wenn die Russen sich nicht zum Rückzug oder zur Austrocknung ihrer Schutzbefohlenen bereit finden. Das ist alles nah an, man droht mit Kriegen. Ich fürchte mich viel mehr von denen als von irgendeinem dahergelaufenen Dschihadisten. Sage jetzt bloß so, im Sinn von, woher haben die Sicherheit, dass man sich vor denen fürchten muss und vor manchem anderen nicht so? Die haben sie, ja, Entschuldigung.
Die Auskunft war ja auch nicht, die spielen irgendwelche Ängste vor, die sie eigentlich nicht haben,
ja.
Um zu rechtfertigen, dass sie gegen die Ausländer hetzen. Die fürchten sich schon selber, aber weil sie halt die Gründe dafür sich zusammengereimt haben, so wie es gesagt wurde.
Ich meine auch dieses, was ich vorhin mal gesagt habe, die Leute fühlen sich tatsächlich unwohl, wenn sie in der U-Bahn neben wem stehen, den sie dann für einen Ausländer oder für einen Moslem identifizieren. Das gibt's wirklich. Also das soll man nicht bestreiten, dass das nicht gäbe. Bloß, was ist da ins Gefühlsleben übergegangen? Also so möchte ich...
Und auch da soll merken wir, ja, das ist das ganz Unmittelbare ist, nicht, der könnte am Ende die Scharia ernst meinen, sondern das ist, da ist ein großer Schwarzer oder sonst wie bärtiger Mensch neben mir sitzen, der ist nicht so einer, der zu unserer Volksgruppe gehört, die ich sowieso für das sittlich Beste und Hochstehendste halte. Also kann ja der andere nur in irgendeiner Art minderwertigerer Natur sein, Angst, Bedenken. Ja, so sind doch die Leute, ja klar, die sagen noch, und dann läuft man in Dresden durch die Straßen und nachts begegnen einem dunkelhäutige und dunkelhaarige Menschen. Dann musst du sagen, na, wie kommt man eigentlich darauf zu sagen, sie sind eine Gefahr für mich? Das musst du schon vorher wissen, aus deinen Gedanken, dass du als Deutscher prinzipiell gegen alles, was nicht deutsch ist, negativ eingestellt bist. Sonst bist nämlich, kommt dir einer entgegen und es war's.
Aber das, die Schwierigkeit ist doch, den Fehler da zu erklären und nicht einfach zu wiederholen, was sie machen. Klar, wer sagt, ich bin ein Deutscher und das macht mich aus, der hat Angst vor jedem Ausländer, so ist es. Und wenn es ein Schwarzer ist, erst recht. Ja, aber die Schwierigkeit, und die, das ist doch erklärt worden, ist, worin liegt der Fehler. Und nicht, dass sie sich jetzt was einbilden und konstruieren, sondern die Einbildung liegt doch da drin, oder das ist keine Einbildung, sondern das Bekenntnis dazu, weil man ein Kollektiv sei. Sei uns schon auf was verpflichtet und das bestimmt ein. Das ist die Hauptsache. Das andere ist eine Konsequenz davon. Das ist keine Rechtfertigung, um gegen Ausländer zu sein. Sondern der ist gegen die. Also ich meine, man macht es sich so einfach, wenn man einfach sagt, ja, und kaum sehen Sie einen Ausländer, halten Sie ihn für den größten Verbrecher, ja, so ist es. Ja,
die Schwierigkeit ist doch, steckt doch da in dem, neben dem, dass halt jetzt gerade das Feindbild, besonders was den Islam angeht, gepflegt wird, auch öffentlich, was vorhin im Vortrag mal war, zwischen, naja, das Gewohnte, ja, was man gewohnt ist, worin man sich wohlfühlt und in der Begegnung mit dem, worin sich wohlfühlt, ist national definiert. Und das Fremde ist immer das Ungewohnte, also dieses Gewohnt, und das andere ist die Verunsicherung des Gewohnten. Das meine ich, ist in dem Ding, naja, wie kommt man denn, also, da habe ich auch noch ein bisschen Schwierigkeiten, wie kommt man denn von dem, dass man hier aus dem, ich bin unter die Verhältnisse gestellt und die bejahe ich. Zu dem zu sagen, das ist das Gewohnte, das ist das positive Feld, also in dem ich mich auch wohlfühle. Da müssen ja Angebote vorhanden sein für dieses positive Gefühl.
Nein, es war doch jetzt, du sagst im ersten Satz, sagst du, das ist das, da bin ich reingestellt, das ist mir vorausgesetzt, dem muss ich entsprechen, dem will ich entsprechen, und dadurch ist es, mache ich es zu dem Meinen. So, das Positive ist jetzt, dass ich es zu dem Meinen gemacht habe. Ich bekenne mich zu den Lebensumständen. Das war doch vorhin das Argument mit...
Weiter sagen, neben dem, dass man sich dazu bekennt, aber dieses Bekenntnis wird doch auch gepflegt. So, das ist ja nicht nur einfach ein Bekenntnis, das hat man mal abgeliefert, sondern es erhält doch auch seine Pflege, ja, seit dem Zeitpunkt, wo man halt hier reingestellt worden ist.
Ist schon recht. Ist jetzt bloß so ein Ding mit der Pflege. Das Argument gilt doch, weil es...
Kannst du nur pflegen, was schon da ist?
Meinetwegen, man kann es bloß pflegen, was schon da ist. Man kann aber auch sagen, wenn die Pflege nicht auf die Bereitschaft treffen würde, dann täte sie ins Leere laufen. Bei manchen Staaten, die von ihren Völkern abgelehnt werden, weil sie erfolglos sind. Die machen dieselbe Propaganda und da funktioniert es nicht. Je nachdem halt, sagen wir mal in Spanien mit den Katalanen, da funktioniert es nicht. Also
Man soll jetzt nicht, es ist eine gefährliche Geschichte, das war jetzt schon in den Formulierungen auch ein bisschen. Man muss sich vielleicht einen Gedanken noch vornehmen. Würde man jetzt Psychologen reden lassen, dann würden die so Sätze wie, ja, ja, das Gewohnte ist halt das Vertraute und das Vertraute ist das, was Sicherheit stiftet und das Fremde, das ist immer bedrohlich. Ja, so Zeug, das können Psychologen gut der Reihe nach so aufsagen. Man merkt jetzt, ja, und dann gehen sie halt in die, deswegen muss man sich bekannt machen mit dem Fremden und lernen, dass es gar nicht so schlimm ist und so Zeug. Wie halt Psychologen so argumentieren. Ich will jetzt bloß sagen, ich wollte nicht diesen Ton anschlagen. Ich wollte das Politische, das Staatsmäßige dieses Gedankens. Der ist jetzt bei Heimat so schwer, weil er ja sich ja selber sehr staatsfern präsentiert. Aber das Staatsmäßige, das Volk ist eine verpflichtende Gemeinschaft. Das hat nicht den Charakter, es ist die Suppe, die ich immer schon gegessen habe. Andersrum, die Suppe, die ich immer schon gegessen habe, kriegt auch noch den Charakter, sie ist Ausweis meiner Volkszugehörigkeit. Aber nicht, weil ich die Suppe gewohnt bin, bin ich Deutscher. Sondern weil ich Deutscher bin, kriegt die Suppe so eine Bedeutung. Ja, und das ist deswegen nicht reinfallen auf diese psychologische Tonart. Das Gewohnte ist das Sichere, das stiftet eben, da hat man Vertrauen dazu und das Ungewohnte erscheint bedrohlich, weil man es nicht kennt. Diese Tonart, ja, die kennt er doch. Die liest man in den, das ist die sozialpsychologische Betreuung von Pegida und Ähnlichem. Das ist nicht das, was ich meine, weil das lässt nämlich den Kern raus. Woher kommt es, dass das Gewohnte als sicherheitsstiftend aufgefasst wird und das Fremde als bedrohlich? Das kommt doch nicht daher, dass man es nicht kennt. Bei neuen Produkten, sagen wir mal am neuen Telefon, da sagt doch auch nicht keiner, das ist neu, das ist bedrohlich. Naja, ja, ja, wer mit der Bedienung überfordert ist. Dass Neues bedrohlich ist, das braucht den Volksgedanken vorher und das ist er nicht. Also das ist wirklich wichtig, das zu scheiden. Sonst kommt man in dieses psychologische Fahrwasser von, ja, ja, was der Bauer nicht kennt, frisst er nicht. Das ist nicht der Punkt. Sondern wenn, dann ist auch das ein Ausweis des Volksgedankens, aber nicht andersrum. Ich weiß nicht, ob ich mich deutlich, mich verständlich gemacht habe damit.
Ich würde gerne noch mal was zu dem Beitrag von vorhin sagen, der meinte, dass es doch irgendwie verständlich ist, dass man beängstigt ist angesichts der Dschihadisten, die sich auch hier rumtreiben. Ich meine, auch da handelt es sich um ein Bild für das schon längst feststehende Urteil, dass es sich um Ausländer handelt, die eigentlich nicht hierher kommen. Und zwar deswegen, weil wenn man sich mal unvoreingenommen mit diesen durchaus beängstigenden Typen befassen würde, dann würde man sich mal fragen, mit welchem Programm sind die denn überhaupt unterwegs? Und das würde einen schnurstracks auf die Gegnerschaft führen, die ihm durchaus auch der deutsche Staat aufmacht. Denn die sind ja unterwegs als welche, die Behandlung ihrer Länder, ihrer Sitten und so weiter durch westliche Staaten für ein Riesenunrecht halten und deswegen den Dschihad ausgerufen haben. Also das ist doch durchaus, die befinden sich doch durchaus in einem Krieg, und zwar in einem Krieg gegen die Staaten, in deren Territorien sie sich betätigen. Also da wird einem sofort auffallen, dass es die eigene Regierung ist, die einen guten Beitrag dazu leistet, diese Feindschaft überhaupt hervorzubringen. Die unser einem überhaupt diesen Dschihad an den Hals bringt. Ja? Das ist mal der eine Gedanke. Und ach so, das Zweite, was ich noch sagen wollte, ist die Sache mit der Religion. der vorhin rausgegangen ist, hat das, der hat auch diesen Zusammenschluss sehr schnell gemacht. Ja? Das sind Radikalinskis unterwegs und ist gleich Islam und deswegen verdammungswürdig. Man könnte sich auch, also der ist überhaupt nicht willens, zu merken, welche Rolle die Religion bei diesen Dschihadisten überhaupt spielt. Welche Rolle die Religion da überhaupt spielt. Ja. Nämlich, dass es schon eine politische Radikalisierung, einen politischen Gedanken, eine politische Radikalisierung braucht, die überhaupt die Religion auf eine Ebene hebt, sodass sie gewissermaßen die Begleitmusik zu einem politischen Programm wird. Also weil die Gewalt, die sich da betätigt, dafür standen wir vorhin, die Hinweise auf die Gewaltträchtigkeit der Heiligen Schrift, die Gewalt, die sich da betätigt, die kommt ja nicht aus der Religion, es ist doch umgekehrt, dass die Religion dann das Gütesiegel des politischen Programms wird, mit dem die unterwegs sind. Und auch da, wovon der Mensch alles abstrahiert, einerseits von dem politischen Programm und welcher Zusammenhang zur eigenen Obrigkeit existiert. Davon will der nichts wissen. Und er will auch nichts wissen von der, meinetwegen von der Irrationalität des Islam. Wenn er sich nämlich damit befassen würde, mit der Irrationalität von Religion, dann würde er ziemlich schnell die Irrationalität einer jeden Religion entdecken. Ob der christlichen oder sonst einer. Da wird man sofort auf die Identitäten kommen und vielleicht merken, dass es dass Glauben eine gewisse Irrationalität beinhaltet. Also, ich will es zusammenfassend sagen, sowohl der Blick auf deren brutales Vorgehen dieser Dschihadisten, als auch der Blick auf die Religion, der ist überhaupt nicht unbefangen, sondern der lebt von vornherein schon von der sicheren Sicht, dass es sich um Ausländer handelt, und jetzt hat man in den Gesichtspunkten noch auch gute Gründe gefunden, warum man nochmal extra darauf plädieren kann, dass die hier nichts verloren haben.
Peter, kannst du da nochmal einen Fehler sagen, weil das jemand nicht unbefangen ist oder dass er das davon nichts wissen will, ist klar, weil der ist der Auffassung, der Islam ist eine Religion, die ist nicht auszuhalten und die ist gewalttätig. Was macht der Mensch für einen Fehler, könnte ich das mal sagen?
War doch jetzt ja gut erläutert.
Nein, der hat gesagt, der will davon nichts wissen.
Ich würde gerne auch kurz was dazu sagen.
Ja, bitte. Ja.
Das Wissen um die Gründe der Feindschaft schützt einen aber im Endeffekt nicht vor der Feindschaft. Es schafft die Feindschaft nicht aus der Welt. Das ist ein Punkt, den ich noch dazu anbringen wollte.
Auch, ja.
Also es ist trotzdem so, dass diese Leute rumlaufen. Also es gibt die Terroristen. Das zu bestreiten wäre ja auch ein Wahnsinn. Ne? Und deswegen denke ich schon, dass eine gewisse Sorge, also in gewisser Weise auch nicht ganz irrational ist, wenn man Leute sieht, die irgendwie verdächtig wirken. Natürlich ist die Gefahr wahrscheinlich so minimal, dass man persönlich betroffen ist, dass es in der Regel eine Überreaktion ist.
Die Chance deutschen Hooligans anheimzufallen, ist bestimmt größer.
Also ich meine, es gibt viel Gewalt.
Aber was?
Ja. Was ich mit meinem Beitrag durchaus auch sagen wollte, ist, da wird der Staat, unser Staat total, da wird bei dieser Betrachtung der Bock zum Gärtner gemacht. Denn ich wollte schon gesagt haben, dass uns diese Feindschaft dieser Leute trifft, ja, in der U-Bahn, wenn sie hochgeht oder sonst wo. Das ist ja auch besorgniserregend. Und dass uns die trifft, daran hat der hiesige Staat eine gute Portion Teilhabe, dass das überhaupt zustande, die Feindschaft überhaupt zustande kommt. Jetzt wird der glatt angesprochen als einer, der die Leute davor schützen soll. Da steht doch die Welt auf dem Kopf.
Also das Argument, alles voll unterstützen in dem Sinn. Das Argument, die Gefahr ist real. Ja? Jetzt gehen wir mal ein bisschen weg von den speziellen Dschihadisten, ganz generell. Die Gefahr, dass man in seinem Leben oder in seiner Gesundheit bedroht wird, als Folge von politischen Händeln, die die eigene Regierung mit anderen Mächten hat, ist im Krieg ganz offensichtlich und bei so inoffiziellen Kriegen auch. Und es ist eine Riesentragik, man sieht es jetzt in der Ukraine wieder, dass die Bürger, die Bevölkerung, die eigentlich gar nicht politisch groß engagiert ist in der Sache erstmal, am Schluss durch den Krieg an die Seite ihrer Regierung getrieben wird. Weil sie Opfer der Kanonen der anderen Seite wird, wird sie auf einmal entschiedener Parteigänger der Waffen der eigenen. Das Prinzip gilt auch bei der islamistischen Terrorbedrohung. Es ist wirklich nötig, und insofern ist es gar nicht schwach als Gegenargument, es ist nötig, von jemandem, der sich davon bedroht fühlt, zu verlangen, dann schau mal, wovon du bedroht bist. Und da waren beide Argumente total richtig. Nimm mal zur Kenntnis, dass die nicht wegen der Religion schießen, sondern wenn sie, oder bomben, sondern dass sie wegen einem politischen Gegensatz zur Religion greifen, als Rechtfertigung ihres politischen Treibens. So, und dann bist du beim politischen Treiben. Was meinen die eigentlich? Was sind das für welche? Naja, am Schluss kommt raus, das sind auch Nationalisten, die ihre Nation und ihre ganze Weltgegend vom Westen penetriert, sagt man heute, eine Kombination von ausgebeutet, machtmäßig klein gehalten, von korrupten Regierungen unter Kontrolle gehalten, sehen und meinen, sie können und sie müssen durch einen heldenhaften Aufstand eigentlich ohne adäquate Machtmittel ihre Weltregion befreien. So, wenn man sich das so klar macht, dann ist man in der einen Gefahr, die Gefahr ist nicht weg damit, ne? Das kann einem immer noch passieren, dass einen so eine Bombe erwischt. Aber der Gefahr, dass man gleich zum blinden Parteigänger der eigenen Seite wird, der entkommt man schon, wenn man sich überhaupt klar macht, wovon man bedroht ist. Und diesen schnellen Schluss, weil Islamisten uns möglicherweise, das war ja auch noch richtig das Argument, bisher ist in Deutschland ja noch gar nicht viel passiert, möglicherweise bedrohlich werden könnten, fordern wir mal gleich unseren Staat zu einem schärferen Durchgreifen gegen die auf. Vor diesem Übergang ist man jedenfalls gefeit, wenn man sich erklärt, womit man es zu tun hat. Ich meine, insofern ist das zu fordern. Ja, und das wäre jetzt auch, wenn der Mensch sich da noch ein wenig länger zur Verfügung gestellt hätte, hätte man in dem Sinn darüber reden können. Also auch dieses Glauben mal nicht, dass die das wegen dem Islam machen. Ja, praktisch der Einstieg, wenn die Christen sich nach ihrer Bibel richten würden, der jetzt auch furchtbar ausschaut, da ist das bloß der Einstieg in das Argument, die einen tun es nicht und wenn es die anderen tun, dann auch nicht, weil es in ihrer Bibel steht. Gut, ja, das ist genau richtig. Ich finde es auch befriedigend als Argument, weil du sagst, das reicht da nicht.
Ich habe nur den Unwillen rausgehört, dass die Kritik da, der will halt nicht sich überlegen. Ja. Er hat sich halt doch nicht überlegt und dann hast du jetzt den Fehler gesagt.
Ja, man muss nie mit Willen, man muss einfach sagen, was verkehrt ist. Hoppla. Sind wir soweit? Es wird ja auch immer heißer. Machen wir Schluss.